Schönen guten Morgen, alle zusammen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe. Und hast du? So, da ist er. Glaube, gemeinsam leben. Glaube. Was wir glauben, unser Glaube, der lebendig ist, und den wollen wir gemeinsam leben. Also auch dieser Aspekt der Gemeinschaft. Und heute habe ich ein ganz spezielles Thema. Das heißt, genießen kontra kommt gleich. Fahren wir einen kleinen Moment bei dem Thema genießen. Wenn wir das Bild so sehen, ist immer so das Erste, was wir denken, genießen. Ne? Schönes Glas Wein, was Leckeres zu essen. Ne? Aber das ist ja genießen nicht nur alleine. Ich weiß nicht, wie es euch so zur Zeit gerade so geht. Gerade letztes Wochenende, muss ich sagen, ich habe so genossen zu spüren, dass es warm wird. Draußen zu stehen und auf einmal hörst du wieder die Vögel zwitschern. Da erwacht etwas. Da kommt etwas wieder ganz neu zum Leben. Und die Tage waren ja ein paar schöne Tage, wo es warm war. Und jetzt, wenn man rausguckt, dieses Wochenende, man hat das Empfinden, die Natur will explodieren. Ja? Und das ist auch sowas, das kann ich so richtig genießen, so schön. Es bleibt nicht im Tod, gerade nach Ostern, sondern das Leben bricht durch. Was vorher alles so kahl und so tot aussah, wird auf einmal wieder zum Leben erweckt. Das kann ich genießen. Und es gibt das Genießen auch in vielfältiger Art und Weise. Ich habe nur gerade dieses Bild dazu gefunden. Aber das Thema hebt ja dann nicht aus und heißt das Genießen kontra? Ach, wir Deutschen. Ne? Genießen kontra Verzicht. Wir Deutschen sind Weltmeister in Verbotsschildern, ne? Überhaupt im Schilderwald. Wir sind manchmal wirklich überreguliert, kann man da sagen. Genießen kontra verzichten. Wie packe ich das heute in einen biblischen Kontext? Ich habe mir dazu einen Bibelvers aus Galater 2, Vers 20 ausgesucht. Und da heißt es, weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe ich in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir uns diesen einen Satz so auf der Zunge zergehen lassen, was heißt das eigentlich? Weil ich aber mit Christus am Kreuz, weil ich mit Christus am Kreuz gestorben bin, in dem Moment, wo ich Jesus Christus mein Leben übereignet habe, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr selbst über mein Leben bestimmen, sondern ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist und mich führst. Ab diesem Zeitpunkt lebe ich in Wirklichkeit nicht mehr ich selbst, sondern Christus, den ich eingeladen habe in mein Leben. Er lebt in mir und will durch mich wirken. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Also wenn ich jetzt das Steuerrad übergeben habe, wir haben ja im Moment gerade so ein bisschen das Thema des autonomen Fahrens, ne? Jeder Autofahrer hier im Raum, der wird wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl haben, zu sagen, so, ich setze mich jetzt auf den Rücksitz und überlasse jetzt das Fahren dem Auto. Ja? Jeder, der jahrelang selbst das Steuer in der Hand gehabt hat, dem wird das nicht so leicht fallen. Und genau das ist das. Genau das ist das. Wenn du in den Taxi einsteigst, hast du einen, dem du vertraust. Dem sagst du, ich will da und dahin und dann bringt er dich dorthin. Ja? Dann drückst du ihm ein paar Kröten in die Hand und es ist die Sache gelaufen. So, Kannst dir vorstellen, in Zukunft zu sagen, okay, Siri, Alexa oder wie auch immer das Ganze dann heißen wird, ne? Ich möchte da und dahin und dann setzt du dich auf den Rücksitz und das Auto fährt los. Hier sieht es so aus, dass du ganz bewusst von deinem Lebensauto, von deinem Lenkrad, das Lenkrad abgelassen hast, du hast dich auf den Rücksitz gesetzt und hast gesagt, Jesus, nicht, ich gebe noch nicht mal vor, wo ich hin will, sondern ich überlasse alles dir. So, nun lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Sind wir da eigentlich wirklich bereit zu? Im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat, dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, traue ich mir zu, dass er mich, mein Auto, mein Lebensauto, zu dem Ziel bringt, was wirklich gut für mich ist. Tja, das darf jeder für sich beantworten. Muss jeder für sich beantworten. Ich habe dazu noch eine Bibelstelle. Da heißt es in Markus 8, 34, 35, Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ne? Gib mir sein Lenkrad, setz dich auf den Rücksitz. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer also mit aller Gewalt das Lenkrad in der Hand behalten will, der wird sein Leben verlieren, heißt das. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das liest sich so locker. In der Bibellese kann man so locker darüber weglesen, aber man muss sich das mal wirklich, da ist es, aber man muss sich das mal wirklich so richtig auf der Zunge zergehen lassen, was heißt das für mich ganz persönlich und ganz konkret? Will ich das eigentlich wirklich? Habe ich wirklich das Vertrauen, dass ich mich bewusst auf den Rücksitz meines Lebensautos setzen kann? Und traue Jesus zu, dass er mich dahin bringt, wo es gut für mich ist. Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 10, sagt Jesus, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter und Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ja. Glücklicherweise sind wir hier in einer Situation in Deutschland, dass wir unseren Glauben frei leben können und wir nicht dazu gezwungen sind, unsere Familien zu verlassen. In anderen Ländern, wo die Christen verfolgt werden, und das sind nicht ganz wenige, da sieht das ganz anders aus. Wenn sich da einer bewusst zu Christus bekennt, der wird aus der Familie ausgestoßen, der ist heimatlos, der ist unter Lebensgefahr, da wird dieses Wort für den ganz konkret, für uns hier nicht. Und trotzdem hat es was mit Verzichten zu tun. Ne? Etwas loszulassen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Dieses ganze Thema ist, ja, man kann so links und rechts vom Pferd fallen. Ne? Man kann das ganz extrem sehen. Man kann es auch ganz lax sehen. Ja? Kommen wir gleich noch drauf. Aber letztlich, denke ich, hat der Sören das eben der Einleitung schon auf den Punkt gebracht. Es ist ein schmaler Grat, auf dem wir wandeln. Und ich habe dazu ein passendes Bild gefunden. Beim Hingucken bekomme ich schon Gänsehaut. War dem Beamer auch schon zu viel, ne? Der Beamer hat das auch nicht verkraftet. Aber das muss man sich mal vorstellen, ne? Es ist ein schmaler Grat. Auch, ja, der hat also die Zuversicht, der ist sicher, dass er auf dem schmalen Grat gehen kann. Ja? Sind wir das auch? Ich sage, das ist die eine und die andere Seite. Wie gehe ich mit diesem Thema um? Da gibt es zum einen die eine Seite, Überverantwortung. Da kannst du runterstürzen. Und die andere Seite ist die Leichtfertigkeit. Da kannst du auch runterfallen. Beides mal, egal ob nach linken oder rechten Seite, so tief wie der fällt, den rettet nichts mehr. Ne? Den können sie wahrscheinlich unten entweder mit dem Spachtel abkratzen oder mit dem Bagger ausgraben, je nach Untergrund. Gucken wir uns mal das Thema Überverantwortung ein. Es gibt Menschen, und wir Menschen neigen häufig dazu, etwas sehr, sehr gründlich machen zu wollen. Und dann nagen wir lieber Dinge fest. Und dann wollen wir irgendwas ganz sicher machen. Und dann neigen wir dazu, in dieser Überverantwortlichkeit gesetzlich zu handeln. Da heißt es, das Leben ist Dienst. Dienst. Und ich kann mich in meine christliche Kindheit zurückerinnern, wo dieses Thema alles für den Herrn ganz, ganz groß geschrieben wurde. Das ist häufig immer dann so die Situation, wenn also irgendwie so ein Stückchen Erweckung ist, wenn es so eine Phase ist, wo sich Menschen viel entscheiden, dann geht man los. Ne? Jesus, Jesus über alles und alles andere an dritter, vierter Stelle. Und ich kann mich an an viele Gespräche erinnern, wo auch christliche Ehen kaputt gegangen sind, weil Christus vor Familie gestellt worden ist. Das ist falsch. Da ist die Ausgewogenheit, auf dem Seil zu balancieren und nicht zum einen oder zur anderen Seite umzukippen. Dienst ist wichtig. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu dienen. Und er sagte uns, folget mir nach. Das heißt auch für uns Dienst. Dienst nicht für uns, sondern Dienst für den anderen. Thema Selbstdisziplin, Selbstkasteiung. Ne? Ich setze mich unter Druck. Du musst jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde auf den Knien liegen und beten und dann noch eine Stunde Bibel lesen. Ja? Das ist alles so, dieses unter Druck. Ja? Das ist damit so ein Stückchen. Man meint es gut, ja? Aber man fällt vom Seil, weil es einfach nicht ausgewogen ist. Aufopferung. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem ersten Thema Dienst. Ja? Man opfert sich total auf. So Situationen, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, die zum Beispiel zur Bibelschule gegangen sind und dort arbeiten für einen Hungerlohn. Aber überhaupt gar keine Vorstellung haben, Leute, wovon wollt ihr später in der Rente leben? Ja? Auch ein Stückchen Weitsicht. Auch da, diese Aufopferung für Jesus ist ja richtig. Aber wenn ich es übertreibe, wenn ich es nicht mit Weitsicht mache und nicht auf diesem Grat gehe, diese Ausgewogenheit, dann habe ich dann halt eben später eine Situation, wo ich dann in großen Schwierigkeiten lebe. Verzicht. Alles für Jesus. Alles für Jesus. Das ist auch in Ordnung. Aber in einer Ausgewogenheit. Ein Christ tut das oder das oder das nicht. Steht das so in der Bibel? Ich kann mich noch gut erinnern, wo es hieß, eine Frau darf keine Hosen tragen. Ja? Ganz früher wurde Radio und Fernsehen verteufelt. Ja? Man wollte es gut machen, aber man hat über die Stränge geschlagen. Es war keine Ausgewogenheit. Ja? Gelobt sei, was hart macht. Also wir halten durch. Ist richtig. Wir sollen durchhalten, aber in einer Ausgewogenheit. Dann gibt es die andere Seite, das Leichtfertige. Ich habe was Besseres zu tun. Boah, Wetter ist heute schön, ich fahre raus, Gottesdienst, ach, vielleicht gehe ich nächstes Mal hin. Ja? Gemeinschaft, naja, wir haben ja auch Gemeinschaft, wir fahren jetzt irgendwo hin und so weiter. Oder das Thema, was heutzutage ganz groß ist, was habe ich davon? Was bringt es mir? Ja? Oder ich habe andere Verpflichtungen. Ich habe die Prioritäten anders gesetzt. Wo liegen meine Prioritäten? Opfern. Das war damals. Altes Testament gilt im Neuen Testament nicht mehr. Verzicht. Wer will denn heute noch verzichten? Das Angebot heute an allem Möglichen ist so groß, dass wir Entscheidungsschwierigkeiten haben. Gerade die Jugend heutzutage ist in dem Dilemma, ja, sich für irgendwas zu entscheiden und zu sagen, das mache ich jetzt. Aber eigentlich wollte ich auch ganz gerne das und das hier möchte ich auch ganz gerne mitnehmen und das ist auch interessant. Ja? Und man pendelt und pendelt, ja? Und vor lauter, ich möchte eigentlich doch ganz gerne überall die Rosinen haben, ja? Stehst auf einmal da und hast nur noch das trockene Brot, weil dich nicht entschieden hast. Ich muss, das ist nicht nur in der Jugend so, aber heutzutage im Alter, sag mal, früher, da hatte man die große Auswahl nicht. Ne? Da warst du froh, wenn du was hattest. Ich weiß, wie ich in die Lehre gekommen bin. Ja, eigentlich wollte mein Vater, dass ich Elektriker werde. Nur da waren meine Noten nicht gut genug. Ich war nicht so der Helle gewesen in der Schule. Und dann bin ich Werkzeugmacher geworden. Ja. War gut für mich im Nachhinein. Ja? Mit Studium oder sowas war damals überhaupt gar nicht dran zu denken. Aber das Angebot, was heutzutage alles so gibt, das ist so vielfältig, so mannigfältig, dass da die Entscheidung oft nicht leicht fällt. Und mich für etwas entscheiden heißt, ich entscheide mich gegen etwas anderes. Logisch, ne? Wenn ich das eine haben will, muss ich das andere lassen. Es gibt ein russisches Sprichwort, das heißt, du kannst den Kuchen haben oder essen. Stimmt, ne? Du kannst den Kuchen haben oder essen. Russisches Sprichwort, hat mir gefallen. Dann das Thema, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist richtig. Gott lässt uns unseren freien Willen. Ja? Aber mit welcher Motivation? Welche innere Motivation steckt dahinter? Urlaub opfern für die Gemeinde? Wo kommen wir denn da hin? Ich habe den ganzen Jahr malocht dafür, dass ich in Urlaub fahren kann. Und jetzt soll ich mir einen Urlaub dran geben, um mit der Gemeinde zu arbeiten oder sonst irgendwas zu machen? Ich glaube, es geht los. Die Jahre, wo wir hier Sola gemacht haben, das ging nicht ohne, dass wir Urlaub genommen haben. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn die Mitarbeiter keinen Urlaub genommen hätten. Ihr merkt, es geht nicht für das eine und gegen das andere, sondern es geht da zurück um das Ausgewogene. Ausgewogen. Nicht links oder rechts vom Pferd fallen, sondern ausgewogen sein und ausgewogen leben. Denn Gott ist ja beileibe nicht gegen Genießen. Ich habe da einen wunderbaren Vers gefunden. In Prediger 9, da heißt es, freu dich am Leben. Also iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Also man dürfen auch Wein trinken. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Soll mal einer sagen, dass Gott uns kein Genießen gönnt? Da steht es. Ja? Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Merkt ihr die Kopplung? Ist der Lohn für deine Mühen. Ja? Schwiegervater sagt gerade, genießt in Maßen. Ihr könnt das, den Wein aber aus kleinen Gläsern trinken. Ja, und genießen soll in Gemeinschaft geschehen. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Auch wieder Prediger, ne? Das steht in der Bibel. Du darfst genießen. Das verbietet dir kein Mensch. Du darfst dich freuen. Doch ich weiß, dass nur Gott, das kann nur Gott ihm schenken. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt also, wenn ich in Einheit mit Gott lebe, wenn er hinter meinem Steuer sitzt, ist das alles überhaupt gar kein Thema. Ja? Der will uns nicht zu irgendetwas verdonnern. Der will nicht, dass wir uns knechten. Der will kein Sklave aus uns machen. Der will, dass wir unser Leben auch genießen, aber unter seiner Führung. Jesaja, wenn ihr von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Ne? Wurde damals schon Israel zugesagt. Wenn ihr den Herrn hinter euer Steuer lasst und auf den Rücksitz Platz nehmt, bitte jetzt nicht nach dem Gottesdienst ausprobieren. Ne? Ich weiß nicht, ob das klappen würde. Der Wagen wird wahrscheinlich jetzt gar nicht anspringen. Aber wenn er hinter unserem Steuer sitzt, dann können wir wieder die herrlichen Früchte eures Landes, eures Lebens genießen. Ist das nicht toll? Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und da sagt man, Gott sagt zu dir, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Die Ausgewogenheit ist wichtig. Wenn Jesus hinter meinem Steuerrad des Lebens sitzt und ich auf dem Rücksitz Platz mache, dann fährt er mich dahin, wo es gut für mich ist. Ich muss ihm nur das Steuer überlassen und darf ihm nicht ins Steuer reingreifen. Ja? Der wird vielleicht manchmal blümerant, wie er fährt. Ja? Dass du in Situationen kommst, wo du sagst, was wird da draus? Als ich mit Peter Abrahams, kurz bevor er verstorben ist, noch in seinem Krankenzimmer zusammengesessen habe, an seinem Krankenbett, und wir haben unsere Zeit zurückverfolgt, wie wir zusammen in Litauen gearbeitet hatten. Und ich sagte, Mensch, als ich damals zum ersten Mal in Litauen war und ich die Not der Kinder dort gesehen habe Und es mich dann auf einmal gepackt hat, dass ich zum ersten Mal in Litauen, spreche natürlich kein Litauisch logischerweise, mir von dem Bürgermeister der drittgrößten Stadt in Litauen einen Termin geben lasse und mit ihm verhandle um ein Gebäude, um da drin ein Kinderheim zu machen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wo ich das Geld nehmen soll. Aber ich bin damals von Gott so getrieben worden. Er fuhr meinen Wagen, fuhr er in diese Richtung. Und ich war Beifahrer. Ich habe auf ihn vertraut. Ich sagte, okay, Herr, wenn du das willst, mache ich das. Und das halbe Jahr später hatten wir unser Kinderheim. Wir haben 10 Jahre lang 90 Familien in 2 Städten betreut. Wenn jetzt bei mir die Vernunft gesiegt hätte, du hast einen an der Marmel, ne? Du und einen Termin beim Bürgermeister, da wird er nichts von. Versuche jemand statt Hagen einen Termin beim Bürgermeister zu bekommen. Und Stadt Hagen ist eine kleine Stadt. Das ist eine Stadt, die war 6-mal größer als Stadt Hagen. So was kann dir dann passieren. Oder als Nawa mich jetzt gefragt hatte, kannst du mit mir zur Ausländerbehörde kommen? Bin ich mit ihm zur Ausländerbehörde gegangen. Es ging darum, dass er hatte ein Visum auf der Basis eines Forschungsvisums und er wollte aber hier bleiben. Nur hatte hier keinen Forschungsauftrag. Ja, und ich sitze da und ich sage auf einmal so spontan, es schoss mir so in den Kopf, ich möchte den Mann anstellen. Ich bin selbstständig, ich möchte ihn anstellen. Ich hatte noch keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und das sind finanzielle Summen, die dahinter gesteckt haben, die möchte ich hier gar nicht nennen. Aber ich wusste, da sitzt einer hinterm Steuer, der nicht Jürgen heißt. Ich hatte den Eindruck, Gott führt mich an dieser Stelle. Ja, Nawa darf hier bleiben. Er durfte seine Familie herholen. Wir haben gestern zusammen den Geburtstag seiner ältesten Tochter ein Stückchen nachgefeiert, als sie bei uns zu Besuch waren. Ich möchte mich dabei jetzt nicht rühmen. Ich möchte damit aufzeigen, was passieren kann, wenn man Gott wirklich hinter sein Steuer lässt. Ihr könnt mir glauben, es war mir nicht immer ganz leicht. Ich wusste nicht, wie ich Nawa finanzieren sollte. Denn für die Ausländerbehörde reichte ein Arbeitsvertrag ohne Unterschrift. Aber als er dann seine Familie nachholen wollte, hieß es, sie brauchen 3 Gehaltsabrechnungen von mir. Das heißt, da muss Geld fließen. Da musste ich zum Steuerberater, musste rückwirkend 3 Monate lang, musste ich halt eben jetzt Gehaltabrechnung machen. Ich musste Gehalt fließen. Das Finanzamt hat Geld abgezogen, AOK hat Geld abgezogen von mir. Da war mir nicht immer so ganz leicht. Aber Gott sagt auch nicht, dass es immer ganz leicht ist. Aber er sagt, dass er bei uns ist und dass er der Lenker ist, darauf zu vertrauen. Gott hinter das Steuer zu lassen oder Jesus hinter das Steuer zu lassen und damit natürlich Gott, heißt natürlich Vertrauen. Ich muss ihm vertrauen. Wie gesagt, also das heißt nicht, dass dir immer ganz wohl dabei ist, aber du kannst dann zurückgucken und sagen, Mensch, wie hast du das bloß geführt? Er hat ja nun in der Fresenius-Schule unterrichtet. Für 25 Euro die Stunde, die Schulstunde. Damit kannst du keine Familie ernähren. Zumal, wenn du in den Ferien kein Geld bekommst, weil du nicht arbeitest. Und ich habe mir einen Kopf gemacht. Ich war mit ihm dann zur Schule, habe mit dem Schulrektor verhandelt. Er sagt, Mensch, es gibt nur eine Möglichkeit. Entweder ihr stellt ihn ein, oh, sagt er, können Sie vergessen, Können Sie vergessen, machen wir nicht. Das ist ein Konzern, die arbeiten nur mit Honorarkräften. Okay, sage ich, die zweite Möglichkeit ist, dass das Ganze offiziell über mich läuft, über meine Firma. Denn so hat er als Selbstständiger gearbeitet und war bei mir beschäftigt. Das heißt, ich habe für ihn Steuern bezahlt und er muss als Selbstständiger dann auch nochmal Steuern zahlen. Ich habe mir wirklich den Kopf gemacht, wie er immer sagt, wie will diese Familie auf Dauer leben? Und dann kommt er kürzlich an und sagt, Jürgen, ich habe einen Vertrag bekommen, aber da stehen wieder ich drin. Das war am Geburtstag von Gudrun. Da steht mein Name wieder, da soll doch dein Name drinstehen. Kannst du mal raufgucken? Und dann gucke ich da drauf und dann steht da drauf, wir freuen uns, Sie als neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Und dann gucke ich in den Arbeitsvertrag und da bekommt er ein Gehalt. Er hat eine Blue Card bekommen. Blue Card bekommen diejenigen, die quasi ins Land hineinkommen und Hochschulabschlüsse haben, also Hochqualifizierte. Und so einen Hochqualifizierten, da musst du ein Mindestgehalt zahlen. So, und das Gehalt, was er bei der Fresenius-Schule kommt, liegt um 300 Euro höher als das Mindestgehalt, was er eigentlich braucht. So ist Gott. So ist Gott. Ist das nicht Sahne? Also wenn das nicht Sahne ist, weiß ich es nicht. Ich bin von meinem Gott begeistert. Ich musste und ich muss jetzt noch auf eine ganze Stange Geld verzichten. Aber ich weiß, dass ich das, da ich ihn angestellt habe, steuerlich wieder kompensiert bekomme. Aber es war für mich erstmal ein gewaltiger Schluck aus der Pulle, ohne euch da jetzt Zahlen zu nennen. Genießen soll uns in die Dankbarkeit führen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Herz gejubelt hat. Wir saßen oben im Büro und ich las das und ich habe laut losgejubelt. Er guckt mich ganz erstaunt an, sagt er, wie, ist das positiv? Ja, sage ich, das ist positiv. Du bekommst jetzt auch dein Geld, wenn du Ferien hast. Und 30 Tage Urlaub. Und der untere kommt aus der Diskussion von Petrus und Paulus. Da heißt es dann, wenn ich an einem Festmahl teilnehme und Gott für das Essen danke, warum wird mir mein Verhalten dann zum Vorwurf gemacht? Schließlich habe ich doch Gott für die Speise gedankt. Also, wenn du für das dankst, was Gott dir gibt, ist alles im grünen Bereich. Genießen aus Dankbarkeit, aus dem Wissen, ich bin ein Kind Gottes und er sitzt hinter meinem Steuer, nicht ich. Genießen bedeutet innehalten. Schmecken. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen Empfinden hat für Wein zu kosten. Wenn du den einen Schluck trinkst, in den Mund nimmst und dann lässt du den so auf der Zunge zergehen, schlürfst ihn, bis der mit Sauerstoff reinkommt, damit sich die Blume so entfalten kann, dann schmeckst du das so. Auf der anderen Seite das Hören, genießen, hören. Ich sagte vorhin, wenn die Vögel draußen wieder zwitschern, ja, das Fühlen, Sehen und Riechen, also genießen, ist ganz, ganz umfänglich und ja, umfasst eigentlich die ganze Schöpfung Gottes. Dass wir das alles so wahrnehmen können. Die Früchte in der Hand halten dürfen, wenn es soweit ist, jetzt ist ja erstmal Saat dran und hinterher dürfen wir dann die Früchte in den Händen halten und sagen, Mensch, guck mal, das ist das Ergebnis. Wo bist du? Da ist es. Und als Christen ist uns weiterhin bewusst, dass das, was wir genießen, von Gott kommt. Und von daher sollten wir da besonders dankbar sein können. Ja? Darum eben auch der Vers, wenn wir mit Danksagung das nehmen. Im Bewusstsein, das ist von Gott geschenkt. Keiner von uns kann was dafür, dass er hier in Deutschland lebt und geboren ist. Haben wir keinen Einfluss drauf. Wir hätten genauso gut in Afrika, in Asien oder Südamerika irgendwo anders geboren worden sein. Wir hatten keinen Einfluss drauf. Ne? Du bist ja nun mal ein bisschen weiter weg, ne? Aber auch mittlerweile auch hier gelandet. Wir haben keinen Einfluss drauf. Und von daher sollten wir für das dankbar sein, was wir haben. Aber dann könntest du dir die Frage stellen, wie können wir genießen, wenn andere Not leiden? Echtes Genießen führt aus Dankbarkeit zum Teilen. Und Teilen hat viele Gesichter. Ich habe von mir eben mal so ein paar Sachen gesagt. In der Bibel, in der Apostelgeschichte 2, haben die damals Hab und Gut verkauft, um denen zu geben, die nichts hatten. Brauchen wir heute in diesem Maße nicht mehr. Wir haben ein Sozialsystem, das sich wirklich in der Welt sehen lassen kann. Ist in diesem Maße nicht mehr notwendig. In diesem Maße. Was nicht heißt, dass nicht der, der hat, dem, der geben kann oder geben sollte, der nicht hat. Und das gilt auch für uns. Dass dort, wo wir also sehen, und da gibt es viele Gesichter, dass das Teilen kann also ganz unterschiedlich aussehen. Das muss nicht Geld oder Gut sein. Häufiger ist es wichtiger, wenn ich mit jemandem meine Zeit teile, ihm zuhöre, ihm jemand bin, der ihm ein Gegenüber ist. Denn viele Menschen sind heutzutage allein, Alleinerziehende oder Alleinlebende. Und wir haben in unserer Gemeinde ja auch nun einige Singles, deswegen gibt es für uns auch den Single- und Seniorennachmittag. Ne? Da gibt es ja nun auch einige. Und dort Zeit zu opfern. Ja? Opfer ist ja immer so etwas, was ich ja nicht unbedingt so nebenbei mache, sondern das kostet mich wirklich was. Ne? Kommen wir nächsten Sonntag drauf zu dem Thema. Ganz spannendes Thema. Ich habe da gestern Abend schon mal mit angefangen, mich vorzubereiten. Ich hatte schon Angst, dass ich das Thema heute verwechsle. Hat mich begeistert. Aber wie gesagt, dieses Teilen aus Dankbarkeit, weil Gott mich in diese Situation geschaffen hat. Geschwister, ich hatte eigentlich damit gerechnet, Rentner zu sein ab 1.4. Wenn ich Rentner gewesen wäre, 100% Rentner, meine Krankenkasse sagt ja, ich bin Teilzeitrentner. Wenn ich 100% Rentner gewesen wäre, dann wäre Nawamis Familie noch in Syrien. Dann wäre auch manch anderes nicht so möglich, wie es möglich ist. Aus Dankbarkeit etwas tun. Weil Gott dir was schenkt, etwas zurückzugeben. Gott brauchst du kein Geld zu geben. Gott brauchst du, ja, Gott möchte ein Stückchen Zeit haben mit dir. Das ist schon etwas, was er gerne mit dir teilen möchte. Zeit. Aber ansonsten, gib das, was du hast, an andere Menschen weiter. Genießen lernen zu verzichten. Durch Verzichten. Da gibt es einmal das Thema Verzichten. Speziell so das Thema Fasten, was ja auch ein Thema in der Bibel ist, aus Liebe zu Gott. Das ist so das Thema, ich verzichte mal ganz bewusst eine Zeit lang auf Nahrung, um halt eben für Gott da zu sein, um zu hören, hinzuhören. Und es ist erwiesen, dass man halt eben da, wenn man halt eben wirklich fastet, auch da einen besonders guten Draht bekommt. Aber auch verzichten aus Liebe nicht nur meinen Glaubensgeschwistern gegenüber. Verzichten, um jemanden aus der Not zu helfen. Verzichten, um jemanden etwas zu ermöglichen. Ich drehe den Schritt zurück, damit ein anderer etwas tun kann, was er bisher nicht konnte. Verzichten, um etwas in Gang zu bringen. Ganz praktisches Beispiel. Wir wollen unsere Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde in Gang bringen, ganz neu. Dazu müssen wir jemanden anstellen. Dazu brauchen wir Finanzen. Dazu brauchen wir zusätzliche Finanzen. Unsere Gemeindefinanzen reichen dazu nicht aus. Deswegen war der Aufruf gewesen, wer also da zusätzlich für 2 Jahre sich verpflichten will, uns zu helfen, das in Gang zu bringen, dass wir Kinder auch in der Wochenstunde hier haben, dass wir über die Kinder die Eltern erreichen, in die Gemeinde bekommen. Und der sagt, okay, ich bin bereit, halt eben da privat ein Stückchen zu verzichten, um das in Gang zu bekommen. Das wäre so ein ganz praktisches Beispiel. Und etwas, was wir ja jeden Sonntag oder jeden Monat im Prinzip haben, etwas verzichten, um etwas zu erhalten. Erhalten im Sinne von, dass es bleibt. Ohne unsere Spenden, die in die Gemeinde fließen, weil wir ja nicht anders finanziert sind, könnten wir diese Gemeinde nicht erhalten. Und ohne das, was ihr dazu tut, wäre das alles nicht möglich. Und an dieser Stelle von mir als Kassierer nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, für das, was ihr also dazu mit in die Gemeinde hineingebt, dass sie erhalten werden kann. Und wenn wir nun auf diesem Drahtseil stehen, dann geht es darum, mich zu entscheiden. Ja? Wie bleibe ich jetzt auf der Mitte? Habe ich uns zum Abschluss noch einen Bibelvers ausgesucht aus Philipper 1, da heißt es, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr ihr Gottes Willen erkennt und euch danach richtet. So lernt ihr entscheiden, links, rechts, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Und das wünsche ich uns allen, dass wir erstens bereit sind, wirklich Jesus hinter unser Steuer zu lassen, dass wir uns auf den Rücksitz setzen, vielleicht so ein bisschen mit zitternden Knien am Anfang und verkrampften Händen. Wird da was draus? Und zum anderen, dass wir auch entscheiden lernen, das Ganze im Gebet so zu bewegen, dass ich die richtige Entscheidung treffe. In diesem Sinne, ich hoffe, es konnte euch ein Stückchen Hilfestellung geben, auf dem Drahtseil zu bleiben und die Gratwanderung zu bestehen. Amen.